Sommer, Sonne, Kaktus, Playing Federball on the Beach. Ja, mit diesen Zeilen aus einem Sommerhit von Helge Schneider begrüße ich euch zur neuen Folge von Mensch Mannheim, dem Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen. Wir sprechen hier über Themen, die Mannheim bewegen, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Timo Schmidhuber aus der Mannheim-Redaktion und normalerweise moderiere ich diesen Podcast gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Karlein. Der ist jetzt aber in seinem wohlverdienten Sommerurlaub. Deshalb müsst ihr mit mir allein Vorlieb nehmen. Aber wir haben ja, wie immer bei Mensch Mannheim, einen Gast. Dazu gleich mehr. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass mein Kollege Florian zwar gern frei hat, aber nicht gerne in den Urlaub fährt. Jetzt hat ihn seine Familie mal wieder überredet, wegzufahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er da genügend Stoff für zwei Sonderfolgen von Mensch Mannheim mitbringt. Mal sehen. Bis dahin sprechen wir allerdings über andere Themen. Zum Beispiel über die Poser-Problematik in der Mannheimer Innenstadt, bei der die Stadtverwaltung jetzt neue Wege gehen will. Und wir wollen diese Sommerfolge hier auch nutzen, um auf die politische Bilanz eines, ich sage jetzt mal, Mannheimer SPD-Urgesteins zu blicken. Sie war unter anderem 25 Jahre Stadträtin in Mannheim und hat jetzt beschlossen, dass es genug ist. Herzlich willkommen, Helen Heberer.
Guten Morgen.
Frau Heberer, eigentlich braucht man Sie in Mannheim gar nicht mehr vorstellen. Ich will trotzdem ein paar Sätze zu Ihrer Biografie sagen. Sie sind in den Quadraten aufgewachsen. Ihr Opa war Kapitän eines Frachtschiffs auf dem Rhein. Sie haben nach der Schule eine Lehre als Bürokauffrau gemacht und daran ein Diplom als Übersetzerin und Dolmetscherin angeschlossen. Dann, im Alter von 30 Jahren, haben Sie berufsbegleitend Pädagogik studiert. Danach haben Sie als Theaterpädagogin und Sprecherzieherin gearbeitet. Machen Sie das eigentlich auch heute noch?
Zum Teil ja.
Und wo arbeiten Sie da?
Bei den einzelnen Einrichtungen, also Rundfunksendern oder bei den Kunden selbst, bei den sprechenden Zünften.
Zur Politik ist Helen Heberer vergleichsweise spät gekommen. Da war sie schon um die 40. Aber dann ist sie mächtig durchgestartet. Seit 1999 sitzt sie im Mannheimer Gemeinderat und war von 2002 bis 2008 auch Kreisvorsitzende der Mannheimer SPD. Von 2006 bis 2016 saß sie außerdem zwei Legislaturperioden als Abgeordnete im Baden-Württembergischen Landtag. Sie war dort auch kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. 2017 bekam sie den Blomaulorden, die wichtigste bürgerschaftliche Auszeichnung in Mannheim. Das ist kein Wunder, denn Helen Heberer ist in Vereinen vielfach ehrenamtlich tätig. Unter anderem ist sie die Vorsitzende des Vereins Stadtbild. In diesem Jahr, mit 73, ist sie nicht mehr bei der Kommunalwahl angetreten. Wir zeichnen hier am Dienstag, den 6. August, den Podcast auf. Vor exakt zwei Wochen ist der neue Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Frau Heberer, hat sie es da nicht gejuckt, wieder dabei zu sein bei der Sitzung?
Es ist mal schön, sitzungsfrei zu sein. Ich habe das jetzt jahrzehntelang gemacht. Ich habe den Tag genossen und habe an meine Kolleginnen und Kollegen gedacht und mich gefreut, dass die jetzt neu durchstarten.
Ein Thema, das den alten Gemeinderat schon beschäftigt hat und das auch den neuen weiter beschäftigen wird, ist das Thema Poser. Diese Autoprotzer cruisen mit ihren meist aufgemotzten Wagen durch die Straßen der Mannheimer Innenstadt. Vornehmlich durch die Fressgasse und die Kunststraße, aber zum Beispiel auch durch die Marktstraße. Sie lassen dabei die Motoren laut röhren oder sie beschallen ihre Umgebung mit lauter Musik aus dem Auto. Ihr seht also, das Thema Poser ist ziemlich vielfältig und hat ganz unterschiedliche Erscheinungsformen. So oder so, vielen Innenstadtbewohnern raubt das seit fast 10 Jahren den letzten Nerv. Polizei und Stadtverwaltung gehen zwar seit langem mit gezielten Kontrollen gegen die Poser vor, so richtig lösen konnten sie das Problem damit allerdings nicht. Jetzt hat die Stadtverwaltung unter dem Motto »Muss nicht sein« eine neue Kampagne gegen das Posen gestartet. Unter anderem mit Plakaten und einem Video für die sozialen Medien. Darüber hat jüngst mein Kollege Kai Plösser im Mannheimer Morgen ausführlich berichtet. Ein Kernpunkt der Kampagne ist auch, dass die Stadtverwaltung mit der Poser-Szene in den Austausch geht und ihr Flächen anbieten will, wo sie sich treffen und ihre Autos präsentieren können, ohne andere zu stören. Frau Heberer, als ich den Artikel von meinem Kollegen Kai Plösser gelesen habe, da war auch die Rede von einem Vertreter der Poser, mit dem die Stadt gesprochen hat. Ich wusste gar nicht, dass die Poser-Szene auch Funktionäre hat, mit denen man verhandeln kann. Das ist ja fast so wie eine Gewerkschaft. Das müsste Ihnen als Sozialdemokratin doch gefallen, oder?
Ja, also ich hatte auch noch nie von einer solchen Organisation gehört, muss ich sagen. War erstaunt. würde es dennoch begrüßen, wenn man mit Ihnen ins Gespräch kommt. Ich selbst wohne ja am Ring mehr oder weniger, also Ringlage, da ist ja abends dann auch nochmal eine gesonderte Poser-Situation, da wird dann auch nochmal ordentlich aufgejault. Aber ich sehe da immer Kennzeichen, die gar nicht aus Mannheim sind. Wie kann man die organisieren? Das war für mich, als ich den Artikel gelesen habe, war das natürlich eine Frage, aber wünschenswert wäre es. Zuerst soll man eigentlich ja immer mal reden, bevor man verurteilt oder Strafen aussetzt. Vielleicht gibt es ja auch Einsicht, aber ich hatte da Zweifel, weil ich davon noch nie was gehört hatte. Und ich komme ja eigentlich rum in Mannheim.
Also ich glaube, es ist auch keine richtige Organisation, das muss man vielleicht nochmal klarstellen.
Es war einer, der wahrscheinlich ein paar Freunde hat, die sich ähnlich verhalten.
Genau, der einfach in der Szene gut vernetzt ist. Sie haben gesagt, Sie kennen das Problem aus eigener Erfahrung, weil Sie in der Nähe des Rings wohnen. Beschreiben Sie doch mal, wann passiert es und wie sieht es dann aus?
Also in der Innenstadt haben Sie es ja selbst schon geschildert. Auf dem Ring ist es so, dass dann regelrechte Wettrennen stattfinden, natürlich auch mit lauten Motoren. Zum Teil auch sehr gefährlich, also ich möchte da nicht eine Mutter mit dem Kinderwagen dazwischen sehen. Und dann jetzt im Sommer sowieso, das sind die Autofenster oder die Dächer offen und da ist laute Musik, das wummert, das hören Sie bis in die Wohnstraßen hinein.
Und wie war das in Ihrer Zeit als Stadträtin? Wie ist das Thema an Sie herangetragen worden von anderen Innenstadtbewohnern?
Innenstadtbewohner haben das immer wieder angesprochen, das ist ja bekannt. Und ja, es ist schwer, eine Lösung zu finden. Eigentlich hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, dass die Polizei Kontrollen gemacht hat. Das spricht sich dann rum in der Szene und dann sagen wir, oh, wenn da die Polizei ist, da fahren wir da lieber nicht durch. Also das hatte Wirkung eine Zeit lang, aber das wurde ja dann nicht mehr weiter fortgeführt und jetzt tummeln die sich natürlich wieder. Ich habe auch in dem Artikel gelesen, dass man sich um eine Ersatzspielstätte sozusagen bemüht, ja, an einen Ort, wo das stattfinden kann. Aber ich glaube, der Sinn des Posens ist ja eigentlich, sich zu zeigen, und zwar gegenüber Leuten. Und wenn man die jetzt ans Strandbad oder sonst wohin schickt, also ich habe keine Ahnung, welcher Ort es da gehen soll, dann ist ja der Effekt weg. Das interessiert die Poser wahrscheinlich nicht.
Also Sie glauben, dass diese Lösung mit einem Ersatzplatz nicht funktionieren wird?
Ich weiß es nicht. Man muss es ausprobieren. Man soll nie was beurteilen, solange man es nicht probiert hat. Aber das ist ja genau die Show. Da braucht man Publikum. Und das Publikum ist in der Stadt. Also so habe ich diese Herrschaften bisher immer verstanden, dass das natürlich den Effekt hat. Ja, dass man sich zeigt, was man hat, was man kann, wie laut man ist, wie potent die Motoren sind.
Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie da auch viele auswärtige Kennzeichen beobachten aus dem Odenwald oder aus der Pfalz. Was denken Sie, warum Mannheim so attraktiv ist für solche Poser?
Ja, weil sich hier viele Menschen im Stadtzentrum treffen und man dort wahrgenommen wird. Also wenn ich jetzt im Odenwald durch die Landschaft fahre, dann sehe ich vielleicht eine Kuh. Also ich mache jetzt ein bisschen Spaß, aber es ist natürlich genau der Anziehungspunkt, wo viele Menschen sind, wo man wahrgenommen wird. Deshalb glaube ich, dass sie hierher kommen gerne.
Sie haben vorhin die Kontrollen von der Polizei angesprochen, die es gab und die es zum Beispiel am Karfreitag, wo sich die Szene auch trifft, immer noch gibt. Gibt es sonst noch was, was Sie aus den Reihen des Gemeinderats unternommen haben, um der Poser-Problematik entgegenzutreten?
Also ich bin da nicht in dem richtigen Ausschuss, AOT, in dem man sich damit beschäftigt hat. Ich habe ja immer mich mehr auf die Kultur konzentriert, aber ich denke schon, dass man auch stadtplanerisch Überlegungen angestrengt hat und jetzt auch anstrengt, dass man da Hindernisse einbaut. Da ist natürlich auch immer die Frage, wie sieht es dann mit Rettungsdiensten aus, wenn da jetzt ein Rotkreuzwagen da meandernd durch die Straßen fahren muss oder ein Feuerwehrauto. Das muss man alles prüfen und vielleicht sich auch mal an dem orientieren, wie andere Städte diese Problematik gelöst haben.
Die Bürgervereine in der Innenstadt, in denen auch die Anwohner vertreten sind, die wollen genau das. Denen geht eigentlich die Kampagne der Stadt nicht weit genug. Sie wollen lieber konkretere Maßnahmen, wie zum Beispiel Bodenwellen oder Tempo-20-Zonen. Das wäre das, was Sie sagen, da muss man mal gucken, wie das mit Feuerwehr, Rettungswagen, die dann über solche Bodenschwellen fahren müssen, ob das überhaupt funktioniert. Was machen wir mit dem Thema Musik? Die ist ja trotzdem noch da.
Naja, also es gibt ja Dezibelregelungen, die muss man dann halt wirklich tatsächlich überprüfen. Also ich glaube, ohne Kontrolle wird nichts gehen und Kontrolle ist personalintensiv. Alles andere wird nicht verstanden. Wir können nicht am Stadteingang sagen, wir wollen mal mit euch reden, wenn die da vorbeirauschen. Also das Thema ist sehr, sehr komplex. Aber es ist in der Tat, sagen wir mal, aussichtsreich, wenn aus der Szene Leute in diese Diskussionen mit hineingehen und sich dann untereinander austauschen. Denn ich glaube, vielen ist die Wirkung ihrer Tat nicht wirklich präsent. Also denen ist nicht klar, welche Auswirkungen das hat innerhalb der Stadt.
Also als abschließende Bewertung würden Sie sagen, die Stadt ist da mit ihrem Vorgehen schon auf dem richtigen Weg.
Und man muss dranbleiben und man muss, glaube ich, auch einen langen Atem haben. Und man muss viele mit ins Boot nehmen. Das, glaube ich, dann kann sowas funktionieren.
Sind Sie eigentlich auch ein Autofan? Und was ist Ihr Lieblingsmodell?
Mir gefallen viele schöne Autos und ich habe auch ein schönes, ja.
Aber Sie fahren gesittet mit Ihrem Auto und haben die Musik auch nicht so laut, wenn die Scheiben unten sind.
Also ich fahre gesittet und ich fahre übrigens in der Innenstadt überwiegend 99% mit dem Fahrrad. Man hat keine Parkprobleme, hat Bewegung, ist an der frischen Luft und ja, stört nicht die schmalen Gassen, die dann eh voll sind mit Autos, ja.
Frau Heberer, lassen wir die Poser vorerst mal hinter uns und blicken nach mehr als 25 Jahren in der Politik mal auf Ihr politisches Leben zurück. Warum sind Sie damals Mitte der 90er eigentlich in die SPD eingetreten? Die meisten sagen ja wegen Willy Brandt, aber das kann es ja bei Ihnen wohl nicht gewesen sein zu dieser Zeit.
Willy Brandt war es natürlich zu meiner Zeit nicht mehr, aber trotzdem gab es für mich sehr viele sozialdemokratische Vorbilder. Helmut Schmidt, auch der etwas jetzt in Verruf geratene Gerhard Schröder, der damals eine sehr fortschrittliche Politik gemacht hat. Natürlich kannte man Willy Brandt und seine Einstellung zur Politik. Und ich war besonders auch begeistert von Carlo Schmid, der hier als Mannheimer Abgeordneter auch das Thema Kunst und Kultur in die Politik brachte. Er hatte französische Wurzeln und hat Hölderlin zum Beispiel vom Deutschen ins Französische übersetzt. Das ist man bei einem Politiker nicht so gewohnt, aber genau das hat mich begeistert. Und da die SPD damals schon eine weit über 100-jährige Tradition hatte, dachte ich, das ist eine Partei mit Bestand, da machst du jetzt mal mit.
Gab es denn einen konkreten Anlass, warum Sie da dann Mitte der 90er, wo Sie ja schon in Ihren 40ern waren, gesagt haben, jetzt will ich politisch aktiv werden?
Ja, es gab einige Anlässe, aber einer ganz besonders. Es war damals ja noch nicht so die Asylproblematik, wie wir sie jetzt haben. Es gab damals wenige, aber es wurden in Hoyerswerda, also in den neuen Bundesländern, damals Häuser angezündet, in denen diese Menschen lebten. Und da dachte ich, das kann ja überhaupt nicht, das darf ja nicht wahr sein. Und da dachte ich, jetzt musst du was tun. Du willst später nicht irgendwann mal gefragt werden, was hast du eigentlich dagegen getan? Und da wollte ich nicht sagen müssen, nichts. Und da dachte ich, jetzt wirst du aktiv in der Politik. Die SPD war für mich die Partei, die damals 150 Jahre schon alt war, die Partei, die auch vor dem Dritten Reich schon gezeigt hat, dass sie gegen solche Maßnahmen auch einsteht.
Mein Kollege Peter Ragge hat in seinem Artikel zu ihrem 70. Geburtstag geschrieben, sie hätten, Zitat, nie ganz den typischen sozialdemokratischen Stallgeruch angenommen. Er hat darauf verwiesen, dass sie es geschafft haben, auch weit in bürgerlichen Kreisen Anerkennung zu finden. Stimmt das aus Ihrer Sicht mit dem fehlenden SPD-Stallgeruch?
Ja, ist natürlich richtig. Ich bin nicht sozusagen in der Wolle gewaschen bei der SPD groß geworden, sondern ich bin eine sogenannte Seiteneinsteigerin mit 40, habe aber dann schnell auch Arbeit übernommen und Funktionen übernommen und dadurch kommt man natürlich auch sehr schnell dann in die Prozesse rein. Und natürlich, es ist von meiner privaten und beruflichen Zusammenhängen, ist schon eigentlich ein bisschen mehr Bürgertum, wobei ich das eigentlich ablehne. Alle Menschen sind Bürger und nicht die einen sind Bürgertum und die anderen sind es nicht. Es war immer ein Begriff, den ich abgelehnt habe, aber es ist tatsächlich so, dass ich in alle Bereiche eigentlich Zugang habe.
Es sind gerade keine guten Zeiten für die SPD in Mannheim. Vergangenes Jahr hat sie den OB-Posten verloren, den sie eigentlich immer inne hatte. Bei der Kommunalwahl ist die SPD mit 18,5% nur noch drittstärkste Kraft in Mannheim geworden. Sie hat nur noch 9 Sitze im Gemeinderat, 2 weniger als im alten Gremium. Woran lag es aus Ihrer Sicht, dass die SPD in ihrer Hochburg Mannheim so abgerutscht ist?
Das sind sehr viele Komponenten. Wir haben den Bundestrend, der nicht gerade glücklich ist. Man soll aber nie auf die anderen schielen. In Mannheim hatten wir natürlich ganz große Veränderungen innerhalb der Fraktion. Sehr viele bekanntere Persönlichkeiten sind aus der Fraktion herausgegangen. Das sind natürlich auch Stimmenzieher gewesen. Die mussten durch junge Kräfte, die noch nicht so bekannt sind, erkämpft werden. was natürlich immer etliche Jahre dauert. Das habe ich ja bei mir selbst auch erlebt. Insgesamt, das mit dem Oberbürgermeisterposten, das war natürlich für uns auch eine sehr knappe Zeit des Wahlkampfs. OB Kurz hat sich ja sehr spät erst entschieden, nicht mehr anzutreten. Das sind natürlich alles Vorzeichen, die zusammenspielen, die dann bei den Wahlen entsprechende Chancen oder Risiken bergen. Und das war die Ausgangslage für die SPD.
Hätte Peter Kurz damals früher für klare Verhältnisse sorgen müssen?
Das weiß ich nicht. Er hat ja da sehr lange mit sich gerungen und das muss man jedem auch zugestehen. Der Partei hätte es natürlich geholfen, sie hätte früher sich in Position bringen können. Das ist unstrittig, ja.
Warum braucht man die SPD noch? In Mannheim wie im Bund aus Ihrer Sicht?
Schöne Frage, ja. Also wenn man sich erinnert, was die SPD alles durchgebracht hat, die Frauenrechte, die Arbeitsrechte, also sehr viele Dinge, von denen man heute ganz selbstverständlich profitiert und gar nicht mehr weiß, wie sie entstanden sind. Paragraphen wurden abgeschafft, die damals noch Homosexualität verboten haben und vieles andere. Das sind alles Dinge, die den Versuch unternehmen, der ja immer auch mit den Bürgern und Menschen zusammen geschehen muss, den Versuch unternehmen, das Leben ja positiv, konstruktiv zu gestalten. Das gelingt nicht immer, man hat ja da auch schwierige Phasen, aber ich denke, dass so die Urziele der Sozialdemokratie eigentlich richtig sind. An der Umsetzung hapert es, wie bei allen anderen auch. Also da hat man sicher auch Bilder, die, wo man sagt, das muss man korrigieren.
Was meinen Sie da zum Beispiel?
Also ich meine, dass in der jetzigen Regierung der Außenauftritt etwas anders sein sollte, als er jetzt ist. Also wir leiden da alle ein bisschen drunter. Der Kurs ist nicht generell falsch. Die Bürger werden nicht mitgenommen. Und manche Entscheidungen, ja, da wird man sich eigentlich eher wünschen, dass sie mehr gemeinsam geschehen als gegen den Strom ein bisschen, ja.
Was meinen Sie damit?
Ich meine Heizungsgesetz, gut, das waren die Grünen. Viele Sachen, wo man einfach Schnellschüsse macht und die Leute nicht mitgenommen hat und auch nicht zuerst die Voraussetzungen schafft. Ich nenne auch zum Beispiel E-Autos, ja. Wir haben gar nicht genug Ladesäulen und wenn, dann haben wir nicht genug Strom möglicherweise. Viele Dinge, die eigentlich richtig sind, für die die Voraussetzungen noch nicht ausreichend geschaffen sind. Da muss man einfach einen Gang zurückgehen und die Dinge solider vorbereiten. Das gilt aber für jede Regierung. Sie haben mich ja nach der SPD gefragt, aber über die anderen Parteien könnte man sicher ähnliche Dinge sagen, wo man sagt, das ist jetzt so ein Schnellschuss und es ist jetzt populär und es muss jetzt schnell irgendwas geschehen, damit man bemerkt wird. Ich glaube, es sind eher die ruhigen, soliden Dinge, die wirklich Tragkraft haben.
Bürger mitnehmen, Entscheidungen besser vorbereiten. Was muss aus Ihrer Sicht die SPD noch tun, in Mannheim wie im Bund, um zu zeigen, dass sie noch relevant ist?
Die SPD ist nicht relevant. Also sie ist relevant nach wie vor. Wir haben ja immerhin noch Wähler und wir haben auch gute Leute übrigens. Unsere Jungen, die jetzt angetreten sind, es haben ja nicht alle in Gemeinderat geschafft, sind super tolle Leute dabei, denen man auch viel zutrauen kann. Das, was ich angesprochen habe, die Bürger mitnehmen und auch zu den Bürgern hingehen. Das muss Politik, egal welcher Couleur, viel mehr tun. Ich weiß, dass das eine sehr, sehr große zeitliche Belastung ist. Gehen wir jetzt mal in den Gemeinderat. Da hat man ein enormes Pensum neben einem Berufs- und Familienalltag. Und in der Freizeit ist man dann noch bei Vereinen und überall oder ist selbst aktiv in einem Verein. Da ist eine 40-Stunden-Woche kein Thema mehr. Also da ist man weit drüber hinaus und das können viele gar nicht leisten. Aber das braucht's eigentlich. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass man die Gemeinderatsarbeit selbst etwas verschlankt, die Sitzungen kürzer macht, die Vorberatungen konsequenter macht. Also dass man sagt, okay, wenn jetzt der Ausschuss das so beraten und beschlossen hat oder dem Gemeinderat empfiehlt, dann muss man ja die Debatte nochmal von null anfangen und neu aufrollen. Ich denke, dass man da den Gremien auch mehr zutrauen soll und ja, effizienter arbeiten.
Um somit mehr Zeit zu schaffen für Politiker, um...
Für Politiker, die dann auch sozusagen zu den Leuten gehen und bei den Leuten sind und mit denen leben und arbeiten und auch Freizeit verbringen oder irgendwelchen Themen gemeinsam nachgehen.
Wie bewerten Sie die bisherige Arbeit vom neuen OB Christian Specht?
Ja, das ist ja jetzt noch nicht so lang.
Ein knappes Jahr, ne?
Ein knappes Jahr. Er ist ja nicht unerfahren. Er hat ja vorher schon 16 Jahre als erster Bürgermeister bzw. Finanzbürgermeister agiert. Deshalb kennt er natürlich innerhalb der Stadtverwaltung alles aus dem FF. Er hat sich sehr viel vorgenommen. Es sind natürlich auch sehr viele große Themen, die im Moment auf dem Plan stehen. Und er geht es an und man muss jetzt halt sehen, wie es ausgeht. Er ist in einer Phase, da kann man in der Zeit noch nicht sagen, das ist gelungen und das ist gelungen. Er ist jetzt halt mal mitten reingesprungen und jetzt muss man gucken, wie es läuft.
Und vermissen Sie als Sozialdemokratin Peter Kurz als OB?
Er hatte gute Visionen, gute Gedanken und das ist so ein Ausblick für die Stadt immer wieder gewesen, mit der ich viel anfangen konnte. Jetzt ist mehr Tagesgeschäft bei Specht. Das ist aber auch die Not der Situation, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht, wenn er erstmal so aus den ersten dicken Geschäften raus ist, vielleicht entsteht dann ja Zukünftiges. Ich meine, es macht ja auch einer nie alleine. Man hat seinen Beraterstab, man hat auch den Gemeinderat, der gute Ideen einbringt und darauf eingeht.
Lassen Sie schon mal zurückblicken auf Ihre politische Karriere. Sie hatten viele Funktionen. Unter anderem waren Sie auch Vorsitzende im Wissenschaftsausschuss des Landtages. Was waren Ihre schönsten Erfahrungen in der Politik?
Also im Landtag waren schöne Erfahrungen zunächst einmal die, dass man Neuland entdeckt hat. Jetzt in meinem Bereich in der Kulturszene Baden-Württembergs. Habe da ja auch viele Funktionen wahrnehmen dürfen als Vorsitzende der Kunststiftung Baden-Württemberg oder Fördereinrichtungen für Künstler. Da kam man mit Künstlern und Kunstschaffenden in Berührung, aber auch mit den staatlichen Einrichtungen wie die Staatstheater und so weiter. Das ist ein sehr interessanter Bereich gewesen, auch mit den Universitäten im Forschungsbereich. Also das waren sehr aufschlussreiche, sehr lehrreiche Jahre und es ist schön, weil man dann in die Prozesse als Politiker, wenn jetzt so ein Forschungsprojekt irgendwo läuft, mit eingebunden ist und auch Entscheidungen mitträgt, die in die Zukunft tragen. Das ist sehr schön. Im Gemeinderat ist es eigentlich ganz ähnlich. Da hat man dann auch die Kultureinrichtungen, insbesondere die freie Szene, die hier sich ungeheuer entwickelt hat. Wir haben ja da tatsächlich Haushalt für Haushalt den Etat für die freie Kulturszene enorm aufgestockt und immer noch reicht's nicht. Das ist natürlich klar, weil es eine sich entwickelnde Szene ist. Aber da entsteht eigentlich ein Nährboden für die Gesellschaft, aus meiner Sicht, der die Leute zusammenhält. Also jetzt nicht nur die, die ins Theater gehen, sondern es gibt ja so viele kleine Nischen, wo man sich dann begegnet und Gemeinschaft erlebt. Und ich glaube, ohne die Vereine und ohne die Kunst wäre der gesellschaftliche Zusammenhalt ungeheuer schwierig. Denn nur dadurch, dass sich Menschen begegnen, sich austauschen und zusammen was machen, gegenseitig Verantwortung übernehmen, für Projekte Verantwortung übernehmen, entsteht ein Zusammenhalt. Und ohne einen Zusammenhalt ist eine Stadt sind Sandkörner sonst.
Also Kultur ist aus Ihrer Sicht extrem wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben.
Es ist der Part, wo zum Beispiel auch gerade im Rahmen der Internationalität in unserer Stadt nonverbal Prozesse stattfinden, die die Menschen zusammenbinden. Wenn Feste gefeiert werden, ein Konzert, Tanz, Bewegung und diese Dinge, wo man gar nicht reden muss und trotzdem merkt, was der andere fühlt, das schafft Gemeinschaft und dann hält man auch zusammen. Dann rennt man nicht auseinander und jeder macht nur seins.
Ist mit Blick auf das, was Sie gerade skizziert haben, die freie Szene, die kleinen Kulturangebote, sind die da vielleicht sogar wichtiger als die etablierten Kultureinrichtungen, die wir in Mannheim hier haben, wie Theater, Kunsthalle, Reichs-Engelhorn-Museen?
Also ich finde mit einer unterschiedlichen Wichtigkeit, also dass der eine wichtiger als der andere ist, jede Einrichtung hat da ihre Berechtigung. Aber bei den kleinen ist man halt näher am Menschen dran. Die großen Einrichtungen haben von sich aus halt einfach eine Distanz. Wenn ich im Theater sitze, habe ich 5 oder 10 Meter bis zu den Menschen, die auf der Bühne stehen. Trotzdem berührt mich das, was sie tun. Und in der freien Kulturszene, da gibt's Gelegenheiten mitzumachen oder irgendwas beizusteuern oder die auch mal zu sich einzuladen. Also das ist halt alles einfach näher, ja. Da ist man näher dran und ist auch am Entwicklungsprozess näher dran, weil die freie Kulturszene sich viel schneller auf die Gegebenheiten der Menschen einstellen kann, als es dann so große Tanker können, ja.
Frau Heberers, Sie waren viele Jahre im politischen Geschäft. Haben Sie gerade am Anfang Ihrer politischen Zeit die Politik als ausgewiesene Männerdomäne wahrgenommen?
Ja, das ist die klassische Frage. Natürlich sind viel mehr Männer in der Politik. Das liegt natürlich an unseren Familienzuschnitten. In anderen Ländern ist Kinderbetreuung ein anderes Thema als hierzulande. Deshalb haben Frauen da vielleicht mehr Möglichkeiten, zumindest in einem bestimmten Alter. Das ist zwar richtig, Aber ich glaube, mit Sacharbeit kann man schon überzeugen. Also ich habe jetzt nie irgendwelche Situationen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, es ist jetzt nur, weil ich eine Frau bin, sondern ich habe einfach versucht, durch fachliche Kompetenz präsent zu sein. Ich erinnere mich allerdings, als ich den Wissenschaftsausschuss übernommen habe, das ist eine lustige Geschichte, da waren natürlich in diesem neu an die Regierung gekommenen grün-roten Bündnis saßen natürlich die ganzen bisherigen Minister und Staatssekretäre der anderen Fraktionen in diesem Ausschuss. Und die hatten da jetzt keine Lust, jetzt irgendwie da konstruktiv mitzuarbeiten, erst einmal. Und schon gar nicht unter dem Vorsitz einer Frau. Also da ist es jetzt schon ganz deutlich gewesen, dass sie da schon auch so mit Bemerkungen. Ich bin darüber hinweggegangen und war immer sehr gut vorbereitet und hatte mir vorgenommen, das Ende der Debatte mit einem bestimmten Beschluss, egal in welche Richtung, dann zu forcieren und abschweifende Redebeiträge abzublocken. Das hat den Herrschaften natürlich nicht gut gefallen. Sie haben es trotzdem provoziert, aber ich hatte die Hoheit darüber, dass wenn Tagesordnungspunkte nicht behandelt waren, weil die Zeit um war, dass man die verschoben hat auf eine nächste Sitzung. Und diese Liste wird dann unter Umständen immer länger. Und dann darf man eine zusätzliche Sitzung einberufen, um das abzuarbeiten. Und das habe ich einmal gemacht in der Weihnachtszeit zum Ende des Jahres. Extra Sitzung, die mussten dann von überall her anreisen. Und dann haben wir die übrigen Tagesordnungspunkte, die nicht abgearbeitet waren, abgearbeitet, weil ich sie nicht mit ins neue Jahr nehmen wollte. Und ab da war Disziplin in meiner Sitzung. Das war gut.
Frau Heberer, Sie gehören dem neuen Gemeinderat nicht mehr an. Trotzdem würde ich mit Ihnen gerne auf die künftige Arbeit des Gremiums blicken. Sie haben es vorhin, als wir über die Arbeit des Oberbürgermeisters gesprochen haben, angedeutet, es gibt viele Projekte im Moment. Gleichzeitig ist das Geld knapp. Der Gemeinderat wird harte Entscheidungen treffen müssen, wofür Geld ausgegeben wird und wofür nicht. Und gleichzeitig gibt es in dem Gremium keine klaren Mehrheiten. Das grün-rot-rote Lager hat keine Mehrheit und das bürgerlich-konservative nur eine, wenn die Stimmen der AfD und die des Oberbürgermeisters dazu kämen. Wie wird es jetzt im Mannheimer Gemeinderat aus Ihrer Sicht weitergehen?
Ja, Sie haben ja die ganzen Komponenten schon genannt. Es ist eine schwierige Lage. Wir haben sehr viele Baustellen in dieser Stadt, die langwierig und kostspielig sein werden, die viele Entscheidungsprozesse erfordern.
Lassen Sie uns mal aufzählen. Ne?
Wir haben das Klinikum, wir haben das Nationaltheater, wir haben das Colini-Sender, da weiß auch noch keiner, was jetzt damit eigentlich wird. Wir haben das Thema Kindergartenplätze, also ganz existenzielle Dinge auch, ja. Das Thema Innenstadtentwicklung ist auch so eines, wo man jetzt einfach aufpassen muss, dass das nicht kippt und dass wir wieder Oberzentrum hier der Kurpfalz werden oder bleiben. Also das sind sehr viele Baustellen. Gleichzeitig ist die Situation im Gemeinderat die, dass es unheimlich viele Akteure unterschiedlicher Couleur gibt. Das haben Sie genau richtig angesprochen. Deshalb ist es wahrscheinlich schwierig, sagen wir mal, elegant Mehrheiten zusammenzukriegen. Aber ich glaube, um auf das zurückzukommen, was ich vorhin schon genannt habe, dass da die Ausschussarbeit von größerer Bedeutung wird. Da geht es dann um das Fachthema und nicht um irgendein Politikgerangel. Da sind auch die einzelnen Gemeinderatsmitglieder, ich würde mal sagen, auf die Sache mehr fokussiert und deshalb disziplinierter. Und dass man in diesen Ausschüssen die Sachen so vorbereitet, dass sie Bestand haben im Gemeinderatsbeschluss. Dass man dann im Vorfeld weiß, aha, der steht da und der steht da. Natürlich haben wir einige Akteure dabei, die wir schon aus der Vergangenheit kennen, die, koste es, was es wolle, Gegenanträge formulieren, damit die Verwaltung gut beschäftigt ist, aber die Sache nicht wirklich weiter voranbringt. Das muss man halt irgendwie versuchen, im Griff zu halten und vor allen Dingen auch die Absicht entlarven.
Sie haben gerade gesagt, es ist schwierig, elegant Mehrheiten zu bekommen. Jetzt würde mich interessieren, wie man in der Politik unelegant Mehrheiten bekommt.
Ich habe eigentlich homogen gemeint, also dass man da ohne große Kämpfereien zu einem gemeinsamen Beschluss kommt und zwar aus Vernunft und nicht aus Parteiräson. Das habe ich mit elegant gemeint. Das wäre wünschenswert, ja. Ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber unelegant. Meinen Sie, Politik ist elegant? Nicht immer.
Sie werden nicht mehr dabei sein im neuen Gemeinderat. Was haben Sie sich für die Zeit nach der politischen Karriere vorgenommen?
Ja, ich freue mich drüber, dass ich jetzt Zeit habe für die Dinge, für die ich nie Zeit hatte und habe natürlich, Sie haben es erwähnt, ich bin Vorsitzende vom Verein Stadtbild, vom Freundeskreis Archivum. Es geht also im größeren und weiteren Kreis um die Geschichte unserer Stadt, die mich hochgradig interessiert. Gleichzeitig bin ich im Landesdenkmalrat. Auch da geht es so ein bisschen um die Historie. Das sind Dinge, in die ich so im Laufe der Zeit hineingewachsen bin. Ich möchte auch eigene Projekte machen, künstlerischer Art. Wie gesagt, ich bin ja Sprecherin. Und von daher sind einige Literaturveranstaltungen angedacht und ja, auch mal die ein oder andere Reise vielleicht, wo man sich immer gewünscht hat, es müssen gar nicht ferne Länder sein, wo man gedacht hat, ich war noch nie im Hunsrück oder so, ja. Also solche großen und kleine Projekte, die mich nach wie vor sehr beschäftigen werden.
Also wir können festhalten, Ihnen wird es nicht langweilig und man wird Sie auch weiterhin in der Stadt antreffen.
Auf jeden Fall.
Dann lassen wir uns mal ganz kurz auf die nahe Zukunft blicken. Bei unserer Schlussfrage, die stellen wir nämlich jedem Gast. Was ist jetzt am Wochenende geplant bei Ihnen?
Ausruhen.
Und wie ruht Helen Heberer aus?
Helen Heberer ruht aus, indem sie keine Termine hat. Das ist schon mal unheimlich entlastend. Indem sie ein bisschen liest, ein bisschen sich hinsetzt, ein bisschen rumkruschtelt. Ich weiß es noch nicht, ich habe keinen Plan. Ausruhen heißt für mich keinen Plan haben und das machen, was einem gerade Spaß macht.
Das ist doch ein gutes Motto.
Ja.
Das war Mensch Mannheim für diese Woche. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben, schaut auf mannheimer-morgen.de vorbei und holt euch dort ein MM-Plus-Abo. Wenn ihr Anregungen zu Themen für unseren Podcast oder mögliche Gäste habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns am besten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt den Sommer, die Sonne, spielt Federball, passt aber auf mit den Stacheln am Kaktus. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mannheim.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.